Geschätzte Bildungsträger, wir haben wieder das außerordentliche Vergnügen, in der Winchester Bar zu sitzen. Das Vergnügen ist, oder zumindest bei der letzten Folge war es etwas auf unserer Seite, weil wir haben festgestellt, dass die Audioqualität etwas gelitten hat. Wenn Sie jetzt sehen könnten, was wir hier gemacht haben, wir haben also um uns herum Rauchercapes aus dem New Yorker Hang. Von Herrn Kappes haben wir aus dem Caddy eine alte Stoffabdeckung geklaut. Wir wollen sozusagen den Schall hier schlucken. Wir geben alles für das Bildungstrinken.
Hoffen, es gelingt.
Für beste Qualität, denn nicht nur die Drinks sollen gut sein, sondern auch
das Stereofeld.
Das Stereofeld sozusagen, genau. Heute wollen wir so in Feiertagslaune reden über Champagner-Cocktails.
Haben
wir uns vor 8 Minuten entschlossen.
Hast du noch schon den Säbel da?
Stimmt, der ist aber eher zufällig hier. Nicht ein Champagner, ein
Sabrage. Der hat nichts mit Weihnachten zu tun, ne?
Ein Sabrage-Säbel.
Nicht so, wenn man zur Familie fährt, erstmal alle abstechen will.
Nee. Wir dachten uns in der Winchester, aber zu den Schusswaffen passt natürlich auch Sabrage-Säbel. Deswegen gibt es ja auch Sabri oder wie auch immer.
Gab es einen Brauch, irgendwo Flaschen aufzuschießen?
Aufzuschießen? Weiß ich nicht. Ja, das könnten wir vielleicht noch in der Winchester mal einführen.
Ja.
Wenn wir über Champagner-Cocktails reden wollen, dann reden wir ja erstmal über Champagner.
Über Champagner.
Hier werden die alten Karlauer so wieder reingereicht. Ich mach mal einen auf. Das ist nämlich meine neue Entdeckung.
Mhm.
Oho. Man könnte jetzt sagen, flüssiges Kokain. Das Problem ist, ich mag Kokain nicht und die Leute, die das nehmen, meistens sind so unangenehm. Deswegen würde ich sagen, ich nenne es nicht flüssiges Kokain.
Sieht auch eher aus wie flüssiges Gold.
Flüssiges Gold. Ich finde die Flasche auch tatsächlich cool. Ich mache mal hier so den Klassiker. Ich lasse mal ein bisschen ploppen. Ja, das muss schon sein.
Ja. Ich hatte kurz Sorge, dass es sich ein Hohlschwall.
Ich weiß, normalerweise soll man sagt immer, das soll sich anhören wie das Seufzen einer befriedigten Frau. A, finde ich den Vergleich sozusagen diskriminierend.
Ja.
Ich habe das irgendwann mal in 2, 3 Büchern gelesen. Das Öffnen einer Champagnerflasche soll halt leise und diskret sein, so wie das Seufzen.
Okay.
Nicht das Schreien, Stöhnen, das Seufzen.
Das soll am Ende ploppen.
Soll so dieses.
Okay.
Das war jetzt ein bisschen zu laut. Aber ich mag auch gerne den Knalleffekt. Wer mich kennt, weiß das. Und
ich
zwar trinken hier.
Ich gerade so viele schlechte Witze.
Bitte weiter verkneifen.
Auf jeden Fall.
Bitte weiter verkneifen. Es ist hier noch früh am Tag. Man könnte sich fragen, warum wir schon in der Lage sind, Champagner zu trinken. Ich glaube, draußen ist gerade was umgefallen, das interessiert sich weiter.
Wir sind in der Lage, Champagner zu trinken.
In der Lage, warum wir schon in der Laune sind, sozusagen, genau.
Man muss dazu sagen,
zu dem Champagner, das ist nämlich wie folgt. Der kommt aus dem Haus Lanson. Und Lanson ist eigentlich ein großes Brand. Und der normale Lanson ist so ein bisschen Champagner auch in der breiten Masse. Die Freunde nennen ihn auch Lanson.
Ja.
Lanson. Und ist halt ein großes Haus.
Kann man sich wahrscheinlich genauso drüber streiten wie über Bollinger versus was? Bollinger?
Genau. Also, Lanson heißt es ganz sicher nicht. So nennen das nur so. Das ist so ein Spaßbegriff.
Lanson.
Lanson.
Also.
Lanson.
Lanson.
Und jetzt, ich weiß genau warum. Ich habe den jetzt sozusagen auch ins Lyon eingelistet. Wir haben schon die ersten Flaschen bestellt, weil ich den so unglaublich gut fand. Und zwar Sven Sulek von Borko, die vertreiben in Deutschland Lanson. Irgendwann hat er mal eine Flasche reingereicht und zwar ist das Extra Age Brut Blanc de Blanc von Lanson ohne Jahrgang. In einer tollen Flasche, durchsichtig, wirklich Gold. Ist hier nur der Champagner. Und jetzt mal, ich sag mal Cheers für die Champagner. Und ich finde, der hat so eine tolle Mischung aus anspruchsvoll. Der hat so diese reife Töne. Ist jetzt nicht so ein kleiner Daherkömmling, der einfach nur frech irgendwie kurz Champagner schreit. Aber auf der anderen Seite ist er auch so trinkbar, so süffig. Irgendjemand nannte ihn letztens, wenn er getrunken, sagte die Dame, oh, das ist ja die beste Apfelschorle, die ich je getrunken habe. Ich glaube, sie hat das sehr als Kompliment gemeint, weil er so süffig ist. Das fand ich dann... er ist nicht ganz günstig. Ich glaube, Flasche liegt so bei 70 Euro, 60, 70 Euro. Wir haben letztens auf einem Club, den Candeneros, hat Bettina, weil wir irgendwie den oben hatten, wo wir gemixt haben, haben wir auch mal ein paar Champagner-Cocktails mitgemacht, die mir dann noch besser geschmeckt haben als sonst üblich. Und jetzt weiß ich nicht, weil in der Regel sagt man ja, ach, da kann ja Champagner rein, Hauptsache. Man schmeckt da eh nichts mehr, wenn da Zitronensaft drin ist und Alkohol.
Und was
weiß ich nicht. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Champagner. Und dieser hier, das schmeckte schon. Wir hatten da French 75, das ist eher ein Drink mit relativ viel Zitrussaft und so. Das hat mir sehr gut hier mitgeschmeckt. Ich kann Champagner natürlich auch daran liegen, dass Bettina das zubereitet
hat. Wie viel Champagner kommt denn da rein?
Das ist eine große Frage. Ich sag mal so meistens so 10 cl.
Oder das ist ja schon, ja.
Oder 7 oder so.
Also nicht nur so ein Schuss, dass man ein bisschen Perlage hat, sondern wirklich auch schon.
Genau. Ich sag nochmal Cheers, vielleicht nochmal ein. Das muss ich nochmal gucken.
Hat ja auch munter vor sich hin.
Also wie gesagt, wenn Sie einen tollen Champagner so feiertagsmäßig oder hinterher brauchen, Lanson Extra Age Bru Blanc de Blanc, fantastisch. Für mich eine absolute Entdeckung. Finde ich super. Über Champagner-Cocktails.
Was heißt denn Bru Blanc de Blanc?
Bru ist trocken und Blanc de Blanc ist sozusagen, das ist ein Champagner, der nur aus weißen Trauben. Mhm. Champagner wird aus mehreren Trauben, mehrere Trauben sind zugelassen, aus denen Champagner gemacht werden darf. Und hier werden nur weiße genommen.
Alright.
Es könnte auch Pinot Noir drin sein, als eine rote Traube, aber dies wird hier dann nicht genommen.
Und Sie schreiben tatsächlich nicht drauf, dass Champagner eine Appellation d'origine
protégée. Das macht, glaube ich, kein Champagner.
Oder? Und, das? Aber es ist trotzdem eine.
Champagner ist ein Geschützer, ja, ist ein Geschützbegriff. Also früher hat man ja noch oft den ich weiß gar nicht, wann das offiziell geschützt, aber ich kannte es so aus alten Zeiten noch, dass halt Champagne in Amerika hat oft aus, das war halt die Begrifflichkeit für Sekt oder irgendwas Pritzelndes. Und das hat sich eigentlich sehr.
Aber Champagner bezeichnet jetzt der Kombination aus Herstellungsverfahren und Ursprungsort.
Genau.
Also es reicht nicht, dass man da irgendwie Perlwein macht. Er muss auch nach gewissen Regeln gemacht werden.
Genau.
Und gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die aus den gleichen Regeln Dinge machen, dass dann irgendwie hier Winzersekt oder.
Mhm. Genau. Also hier wird oft dann, was man machen darf, läuft oft dann mit Sachen Methode Champonnaise, also nach der Champagner-Methode hergestellt. Wie gesagt, Champagner, für mich, ich habe es mal getauft, den Wein der Bar. Und das wird jetzt irgendwie auch so ein bisschen, ich habe es öfter schon wieder gehört, das fand ich ganz lustig. Ich finde, es umschreibt es eigentlich gut. Natürlich gibt es, wenn man jetzt sag mal, sensorisch unterwegs ist und sagt, Mensch, es gibt doch sicherlich auch einen tollen Riesling oder tollen Winzler-Sekt aus Deutschland, der wahrscheinlich eh nicht gut ist. Ja, gibt es ganz sicher, auch für weniger Geld. Aber es ist halt kein Champagner. Ich glaube, also, ja, also für mich ist das so, mit Champagner verbindet man so viel mit den ganzen Geschichten, die es drumherum gibt und der ganzen Heritage. Das ist, finde ich, schon was, was in die Bar hervorragend passt. Weil in der Bar geht es ja nicht nur um vielleicht den Genuss, sondern auch um das Ganze drumherum, ums Bildungstrinken, um die Geschichten. Und ich finde, Champagner ist halt Champagner. Das ist, ich finde, es gehört sich, finde gut. Also ich will jetzt keine niemanden da zu nahe treten, aber ich finde, eine tolle Bar hat einfach einen Champagner im Ausschank offen. Ist irgendwie, wenn ich in eine Bar gehe, möchte ich einen Champagner trinken können. Und wenn es dann zur Not muss, die Flasche bestellen. Aber wenn man so gar keinen hat. Wie gesagt, es gibt tolle Barkonzepte, die das vielleicht nicht müssen, aber so in der American Bar, in der Classic Bar, irgendwie denke ich so ein Glas Champagner gehört dazu.
Ja, okay.
Und bei den Champagner-Drinks, es ist interessant, ich mache ab und zu mal mit Herrn Kappes hier so, oder wir gucken mal die Listen durch, was so die bestverkauften Drinks im New York sind. Das schwankt so ein bisschen, natürlich ist Gin Basil Smash, lässt sich nicht mehr leugnen, das ist der bestverkaufte Drink. Und oft gefolgt von Albemarle Collins, das rot-grüne Duo sozusagen auf dem Tablett. Aber meist kommen dann schon die Champagner-Drinks, die wir auf der Karte haben. Irgendwie finden die auch beim Klientel so eine hohe Akzeptanz. Ja. Ich glaube, einfach sind sie sehr bekömmlich, sehr erfrischend. Es gibt welche, die sehr konzentriert sind, aber in der Regel sind es natürlich schon Drinks, die auf der Zunge tanzen und die jemandem Spaß machen, den Drink zu trinken. Sie sind nicht zu komplex. Und zum Leidwesen der Bar muss ich sagen, weil Champagner-Cocktails sind leider, also wenn man jetzt Value for Money trinken muss, müsste man nur Champagner-Cocktails trinken, weil die meisten Bars, so wie auch wir, sie sind natürlich teurer, aber leider macht man als Bar den schlechtesten Schnitt dabei, weil sie den höchsten Wareneinsatz haben, weil Champagner-Cocktails sind ja, einfach katastrophal in der Kalkulation.
Okay.
Es ist einfach, kann prozentual nicht so aufschlagen wie bei anderen.
Ja, welchen Champagner nehmt ihr denn dann normalerweise für? Oder ist das pro Cocktail wieder unterschiedlich?
Nee, das haben wir haben in der Regel im Moment ist unser offener Champagner La Salle Premier Cru. Und der ist dann eigentlich, also den wir offen haben, den nutzen wir in der Regel auch für die Champagner-Drinks. Der offene wechselt manchmal, Bollinger, Port Roger hatten wir schon mal und andere Sachen. Wir hatten ganz früh auch ein Rosé offen, das haben wir von der Karte genommen, weil es war nicht genug und dann fand ich es immer schwierig, sozusagen, entweder läuft man Gefahr, dass der Gast ein schales Glas bekommt, was nicht geht, finde ich, bei dem Preisgefüge, wenn man hochwertigen Rosé verkauft oder allgemein bei Champagner.
Oder im Wareneinsatz erhöht sich halt noch mehr.
Oder man kippt dauernd nach einem Glas dann den Rest der Flasche weg und das ist dann natürlich irgendwann auch schwierig. So, wenn man über Champagner-Cocktails redet, dann finde ich, fängt man an mit dem Champagner-Cocktail. Hat ja Sinn, oder?
Das klingt plausibel und sinnig.
Das ist so einer der ersten Drinks, die ich gelernt habe in der Berufsschule.
In der Berufsschule?
Ja, ich war seiner, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Kellner.
Ja.
Zwei Jahre, glaube ich. Und da geht man zur Berufsschule alle halbe Jahre, oder 6 Wochen. Mhm. Da gibt es dann immer so einen kleinen Bereich, der sich dann, also so ein Randbereich ist die Bar.
Ja.
Und da gab es in Hamburg, gab es einen ganz tollen Lehrer, Herrn Falke, Jürgen Falke. Ich glaube, also ist schon lange nicht mehr aktiv. Ich weiß auch gar nicht, ob er noch, früher war er noch so der Vorsitzende der Deutschen Barkeeper Union und ich glaube, er ist noch der Schatzmeister weltweit und sehr interessanter Typ, sehr klassisch, sehr viel Style. Ich habe ihn sehr gemocht und ich habe auch diese Sessions in dieser kleinen, das ist glaube ich mittlerweile das umgebaut, es gab so eine kleine Bar in dieser Berufsschule. Mhm. Klar, am Ende des Tages hat es den Charme einer Berufsschulbar. Also, dass wir das mal im Raum stehen, aber es hatte so Ansätze von ganz charmant und der Unterricht mit ihm hat mir immer sehr gut gefallen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie er uns das denn erklärt hat, wie man den Champagner-Cocktail macht. Und Champagner-Cocktail ist sehr einfach. Und das Lustige ist, wenn man ihn ab und zu mal an der Bar macht, das ist eher sehr selten. Dann ist es in der Regel der Drink, wo gesagt wird, was ist das? Mhm. Können wir den auch haben?
Sieht er besonders aus?
Nein, also man nimmt einfach eine in der Regel eine Champagner-Schale, also oldschool. Mhm. Das ist immer so die Frage, ob man... Es gibt das Champagnerglas, aus dem wir gerade trinken, dann für gereiftere Champagner nimmt der Profi eigentlich immer eher ein Weißweinglas. Also alles, was ein bisschen älter und gereifter wird, nimmt man eigentlich nicht mehr aus dieser Champagnerflöte oder dem Champagnerglas, sondern nimmt man eher was, was ein bisschen mehr Körper hat. Und dann gibt es die Champagnerschale. Die ist ja so ein bisschen leider in Vergessenheit geraten, weil eigentlich finde ich, ist das ein dekadenter und ganz cooler Service, Champagner zu servieren.
Das ist die gleiche Schale, in der auch im Old Fashioned oder so
hier. Ist eigentlich so, wie bei uns wäre es das Cocktailglas, ja. Genau, das ist ungefähr die gleiche Form, ja. Und man nimmt diese Schale und dann gibt man hinein einen Zuckerwürfel. Mhm. Und auf diesen Zuckerwürfel dasht man einige Tropfen Angostura, sodass er sich darauf vollzieht. Und dann nimmt man, ich nehme immer, ich weiß gar nicht, ich habe mit Marco darüber geredet, ob das original ist. Ich habe das so gelernt, aber ich nehme immer beides. Ich nehme eine Zitronen- und eine Orangenzeste. So habe ich das gelernt. Von beiden und man gibt die so übers Glas und legt die hinein und füllt damit kalten Champagner auf. Man hat also diese beiden länglichen Zesten im Glas. Oder man kann das natürlich auch als Spirale machen, so wie beim Horse's Neck oder so. Man kann da, ne? Hauptsache diese beiden langen Zitrusstränge. Und dann in der Mitte ist dann natürlich eine extreme, es ist wie so ein Mussierpunkt, wenn man diesen Zuckerwürfel in die Mitte legt, da wird natürlich, da sprudelt es extrem. Die Idee ist natürlich, der Zucker muss sich auflösen. Wenn man es jetzt ganz genau machen will, müsste es natürlich eigentlich umrühren, dass sich der, ich sag mal, der Zucker gut verteilt, aber eigentlich fürs Servieren ist es schön, das nicht zu tun. Dann hat man also das Problem, den letzten Schluck, der wird dann ein wenig süß in der Mitte. Und das ist eine ganz einfache Art Champagner zu machen. Das heißt Champagner-Cocktail. Ehrlich gestanden weiß ich nicht, woher kommt. Das ist so der Champagner-Cocktail-Klassiker. Wie gesagt, war einer dieser 6,5 Prüfungsdrinks, die man als Kellner kennen musste. Ich weiß nicht, Martini, Manhattan, Sour, Champagner-Cocktail und irgendwas noch. Es gab so 3-4 Drinks, die man kennen musste. Ja, gut, Fashion sein, das hat doch vielleicht sogar auch. Das war aber dann noch mit künstlichen Cocktailkirschen und mit großen Stücken Zitrone und Orange, die man so anquetschen musste. Ja. Das wurde anders zubereitet.
Lass uns nicht zu sehr ins Detail gehen, ne?
Naja, kann man auch lecker machen. Aber seinerzeit haben wir es nicht lecker gemacht, das schwöre ich.
Ich kann den Champagner nicht widerstehen. Ewig abschweifen über diese Ausbildung, das ist nicht total. Aber
das ist dann die nächste Folge, oder eine der kommenden Folgen. Obwohl, das ist dann nicht mehr Bildungsträgen, oder?
Naja,
vielleicht so ein bisschen. So, Champagner-Cocktails. Das ist der Champagner-Cocktail, der auch so heißt. Einfach diese Mischung aus Champagner und Zuckerwürfel mit Gewürz und diesen Aromen von den Zesten. Und dann geht man so langsam in Stufe 2. Das ist ein Drink, den wir auch lange auf der Karte hatten. Ich habe ihn ehrlich gestanden, ich habe den Namen mir erlaubt zu fälschen, weil das sich dann noch ein bisschen besser anhört. Der Drink heißt eigentlich Alfonso. Wurde benannt nach, ich glaube, so ein spanischer König, Alfonso, der war irgendwann mal im französischen Exil und irgendwie gab es eine Geschichte und ihm zu Ehren, als er wiederkam oder im Exil, ich kriege es nicht ganz hin, wurde dieser Drink gewidmet. Und der ist ähnlich wie ein Champagner-Cocktail. Man nimmt einen Zuckerwürfel, gibt den in diese Schale, gibt darauf Angostura und je nach Größe des Glases, man sagt so 5 cl Dubonnet.
Auch in die Schale?
Auch in die Schale reingeben. Der sollte am besten gekühlt sein und man macht den vorher im Rührglas kalt, dann wird er natürlich ein bisschen verwässert und man hat ihn im Kühlschrank stehen. Gibt den ins Glas auf diesen Zuckerwürfel und gießt dann mit Champagner auf. Was also wichtig ist, je nach Champagnerglasgröße, man braucht so 1:1 oder 1:2 sollte das Verhältnis sein. Ja, nicht mehr.
Jetzt gerade, wie viel geht in so eine Schale denn rein?
Das kommt auf die Schale an, wenn sie 13 cl, 15 cl, 11 cl, es gibt verschiedene. Aber der Drink sollte so 1:1 oder 1:2 sein. Und wir haben ihn früher auf der Karte, der lief sehr lange, der hieß bei uns, hieß der El Rey Alfonso, der König Alfonso.
Ich dachte, natürlich.
Das ist so ein alter Drink, den es auch schon ewig gibt, der so vergessen ist. Und ich liebe solche simplen Drinks, weil ich gar nicht viel machen muss. Und auch der ist so ein, was servieren Sie da? Also weil es, ne, mit diesen Zuckerwürfeln und dann diesen beiden Zesten da drin und irgendwie, was ist das, will ich auch haben. Auch das ist so ein Drink, der hat immer, wenn man ihn mal gemacht hat, dann kamen immer die Folgeorders relativ schnell, wenn die Bar nicht allzu leer war, weil er gleich nachbestellt.
Also bei der Zubereitung ist schon ein kleines Schauspiel mit dem Aufgießen so und dem Zucker und so.
Genau, es ist ja ein ganz einfacher, es ist ja kein riesiger Effekt, aber irgendwie.
Ja, aber es sieht ist auch schon aus in der Schale, es ist wahrscheinlich recht durchsichtig dann.
Klar, und sagt, was ist das?
Man sieht schon die Zesten drin.
Genau. Ja. Das war so ein Drink, das weiß man, der wir früher, das war so ein. Als ich angefangen habe mit dem Barkeeping, da gab es halt zwei, drei brauchbare Bücher. Es gab irgendwie Franz Brandl und es gab den Charles Schumann und das war halt so die Bibel, die beiden aus Deutschland. Und ich habe dann immer, das Charles Schumanns Buch hat man auswendig gelernt, oder versucht zumindest, weil es stand relativ viel drin. Das war zum Beispiel einer der Champagner-Drinks, die da auch schon drin standen, der Alfonso.
Und, nicht ganz so leicht zu merken wie Champagner-Cocktail, aber...
Naja, es ist nicht wirklich schwer, sich zu merken, dass da noch ein bisschen Debonier reingehört.
Nein, ich meine nur vom Namen.
Ja.
Also, ja. Champagner-Cocktail.
Ja, ist einfach so. Also. das war so der... Und dann, wenn man das Schumann so weiter, so die, das war, wie gesagt, unsere... Ich glaube, so ach, kann ich auch für Mario sprechen oder für andere aus der Generation. Das war eigentlich so das einzig brauchbare deutsche... Die Bibel.
Die Bibel, genau.
Dann gab es noch den French 75.
Ja.
Das ist zum Beispiel ein Drink, den wir hier auch servieren, auch sehr viel servieren, wo uns hier, ehrlich gestanden, ich glaube, es ist auch ein, ich weiß gar nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, soll, das ist unseriös, ich nenne ihn jetzt mal Mr. T zurückzuführen, dann wissen die Insider, wer damit gemeint hat, auf Herrn T. Ich glaube, der fing damit an, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, es war er, der wollte das immer im Silberbecher trinken,
ja.
So wie den Prince of Wales.
Ja.
Und das haben wir halt gemacht. Und seitdem, dann wollten das alle. Und dann jetzt ist es ja immer im Silberbecher, was eigentlich gar nicht klassisch ist, aber ist nun mal bei uns so. Ist so unsere klassische Geschichte für den Drink.
So French 75. Geschichte.
Ja, genau. Ja, da gibt es so ein paar Geschichten. Ja. Die Geschichten der Bar, das ist ein anderes
Thema. Ich mal einladen, ob er nicht Lust hat.
Stimmt,
ein paar davon zum Besten zu geben.
Lieber Herr T. Dies ist eine Einladung. Wenn Sie das hören. auf jeden Fall. Eigentlich ein sehr simpler Drink. Eigentlich ist es ein Gin Sour. Es gibt zwei Varianten. Es gibt die Geschichte mit dem Cognac und die mit dem Gin. Verschiedene Herkünfte. In einigen Büchern steht der French 75 mit Cognac. Man sagt, die älteste Geschichte ist dann die mit dem Gin. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Jetzt wird Google hier...
Weißt du gerade, warum French 75 heißt?
Ja, weil das ist benannt nach einem Geschoss. Erster Weltkrieg, wurde 1917 in Harry's New York Bar in Paris kreiert. Das ist die Artilleriegröße, also 75 Millimeter. Ich glaube, das war die größte Kanone der Franzosen. Ich bin mir nicht sicher.
Millimeter? Zentimeter?
Ne? Ich habe keine Ahnung. Kaliber 75.
Ja.
Also, ich bin nicht...
50 Millimeter Field Gun. Ja, doch.
Und was für eine kleine. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ich glaube, im Savoy-Buch steht Hits you with a remarkable precision. Da sind wir nämlich auch schon beim Thema der Champagner-Cocktails. Das kann man, glaube ich, als Champagne-Cocktails und dann, das ist der Subtitle, They Hit You with a Remarkable Precision.
Sind das alles so Artillerie-Cocktails?
Nee, man muss sich darüber nur im Klaren sein, dass man natürlich das Kohlensäure und Champagner, also hilft enorm bei der Aufnahme von Alkohol. Also das wirkt einfach anders. Also es ist belebend, aber meiner Meinung nach oder meinen Feldstudien der letzten 15 Jahre folgend gibt es da durchaus einen härteren Einschlag, zumindest wenn der dritte konsumiert wird.
Man sagt ja auch, die Artillerie kennt nicht Freund, nicht Feind, nur Ziele.
Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht militärtechnisch, aber muss mal eintrinken hier, aber...
Okay. Also
die French
75 muss man da ja auch schon aufpassen.
Genau, und die Idee von diesem French 75 ist eigentlich, man macht einen Gin Sour.
Mhm.
Einige sagen 3-4 cl Gin und dann so, also einen reduzierten, weil wenn ich jetzt einen ausgewachsenen Gin Sour mache und da noch Champagner drauf kippe, muss ich entweder so viel Champagner nehmen, dass zumindest der Barchef sagt, hier geht die Kalkulation ganz sicher den Berg hinunter, oder der Drink wird zu groß. Also eigentlich mache ich einen reduzierten Gin Sour, nehme die Hälfte Gin und die Hälfte von dem anderen, habe ich so 3-4 cl Gin und ein bisschen Zitrone, etwas Zucker, shake das hart, gib das ins Glas und füll das mit Champagner auf. Wie gesagt, hier machen wir es im Silberbecher, machen das auf Eiswürfeln.
Ja.
Man kann das ganz ohne machen. Es ist deswegen ein ganz toller Drink und das fand ich ganz lustig, weil da ist mir wirklich dieser Unterschied aufgefallen, als Bettina das vor 2-3 Wochen mixte mit diesem Champagner. Ich dachte, wow, was ist das? Das schmeckt ganz anders. Und es war, glaube ich, ich weiß gar nicht, welchen Gin wir genommen haben. Ich glaube, oben war eine Veranstaltung bei Bacardi, war es wahrscheinlich Bombay Sapphire.
Ja.
Das Tolle an dem Drink ist eigentlich, ich sag mal so, im Zeitalter der Gin-Liebhaber ist das eigentlich der Drink, wo es tatsächlich auch auf den Gin ankommt. Oder wo man den Gin nochmal so hervorstellen kann.
Ja,
man,
gerade die Kombination aus dem Gin.
Genau, weil da ist es durchaus, genau, das muss dann passen.
Ja.
Ich hab ehrlich gesagt noch nicht so viel rumexperimentiert mit dem. Ich habe jetzt nicht das große Gin-Champagner-Wissen, French Champion 5, die Tabelle gemacht.
Also nach dem 40,
das könnte Herr Bauer dann machen. Also die 40 Gins und die 80 Sorten Champagner und dann die Match-Tabelle.
Irgendwie so. Falls jemand das sponsoren möchte, die Kontaktadressen sind auf der Webseite zu finden.
Ich muss sehen, da würde ich mich dann vielleicht auch vorbereiten. Ja. aber das ist wieder so, wenn man Gin mag und dann geht es darum sozusagen, dass das Verhältnis natürlich zum eigenen Spaß zu verändern. Ein bisschen mehr Gin, ein bisschen weniger Champagner oder ein bisschen besser.
Warum das Verhältnis zum eigenen Spaß verändern ist auch eine wunderschöne Tagline für irgendwas.
Es ist ja so, der Champagner wird viel langsamer. Er braucht einfach nochmal Cheers. Sehr angenehm.
Das war eine sehr schön.
Naja, also French 75. Tolle Art, Champagner zu trinken, tolle Art, Gin zu trinken. Nicht wundern, wenn man ins Le Lion kommt, da kommt das in Silberbechern.
Mhm.
Das ist jetzt so.
Gleich mal testieren.
Ja. Ich kann da auch nichts für.
Das ist aber nicht original.
Genau. Das ist hier nicht original.
Das ist evolutionär.
Genau, es ist tatsächlich evolutionär. Wie gesagt, wenn wir über Champagner-Cocktails reden, wenn wir bei diesem Sour sind, dann ist es natürlich so, wir haben. Die Idee, einfach einen Sour mit Champagner aufzugießen, ist sehr einfach und wird wahrscheinlich in den meisten Fällen funktionieren. Also wenn die Spirituose nicht allzu schräg ist, sollte das eigentlich mal klappen. Es gibt so ein paar Drinks, die wir, zum Beispiel ein sehr erfolgreicher Drink, den wir, ich glaube, im letzten Sommer auf der Karte hatten, ich bin mir gar nicht sicher, ist der Airmail Cocktail. Also auch so ein Klassiker, und zwar ist es da Rum. Man nimmt eigentlich weißen oder goldenen Rum. Wenn man jetzt sehr dunklen, gereiften Rum nehmen würde, wäre eine neue Spieler, aber eigentlich ist der eher mehr ein leichter Drink. Und man macht das mit Säure, also Zitrone oder Limette. Im Original ist es, glaube ich, Zitrone, wobei man bei Rum ja oft Limette nimmt. Und dann zum Süßen nimmt man Honig. Und dieser Drink mit Rum, Honig, Limette oder Zitrone als Sour, tolle Aromatik und den mit Champagner aufgießen, das ist ein Airmail-Cocktail.
Klingt gut.
Ja, ist lecker. Das ist schön. Was man wissen sollte, wenn man zu Hause, wenn man für Gäste mixt oder viel mixt, was oft Sinn macht, was man ist sozusagen, sich Honigsirup zu erstellen. Mhm. Das hört sich jetzt wild an. Man muss da gar nicht viel machen, außer dass man Honig nimmt und das zur Hälfte mit flüssigem Zucker vermischt. Das hat einfach den großen Vorteil, dass es dann besser läuft und besser zu dosieren ist, wenn man direkt mit dem Honig arbeitet. Manchmal ist der Geschmack einfach zu extrem. Das heißt, ich habe schon zu viel vom Honig und zu wenig von der Süße, um die Säure auszugleichen.
Ja.
Das ist ähnlich wie bei Agavensirup. Es gibt so einen berühmten Drink, Tommy's Margarita.
Dabei ist Agavensirup doch eigentlich super süß, oder?
Ja, super süß, ja.
Oder ist das das Problem?
Was?
Ich habe die nicht zu Ende reden lassen. Ähnlich wie beim Agavensirup, ja? Tommy's
Ich habe mal mit Julio bei Mecho gesprochen, der sich, also sein Vater hat es, glaube ich, erfunden, oder ich weiß gar nicht, er ist der Restaurantinhaber jetzt und verkauft davon jeden Tag ein paar hundert. Und er sagte auch, nee, wir strecken den Agavensirup mit Simple Sirup, also mit einfachem flüssigen Zucker. Wir machen irgendwie so Hälfte-Hälfte oder zumindest ein bisschen, weil es dann besser läuft und besser zu. Ich glaube, Agavensirup ist einfach auch sehr teuer.
Ich glaube, Agavensirup ist auch vornehmlich Fructose, die deutlich süßer schmeckt. Ja.
Was mich ein bisschen gewundert, weil die Geschichte ist, dass der Vater diese Margarita erfunden hat, weil er Diabetes hat. Da dachte ich, okay, jetzt wird es aber schwierig, das zu strecken mit dem anderen Zucker, aber vielleicht ist das über die Jahre oder...
Ja, da hilft Fructose aber auch nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin jetzt kein Mediziner, aber das ist so die Geschichte zu Tommy's Margarita. Und er verändert auch, er gibt ein bisschen frischen Zucker, also nicht frischen, sondern frischen Zucker gibt es, glaube ich.
Frischen Zucker,
das Zeug jetzt, vielleicht ist das zum Schneiden oder auch nicht. er gibt frischen Zucker. neue Ernte. Direkt vom Feld. Das kann doch nicht an diesem halben Glas Champagner
liegen. Flugzucker.
Ja, genau. Flugzucker. Direkt aus der Karibik.
Ja.
Also, beim Airmail darauf achten, oder es macht Sinn, oft den Honig ein bisschen mit flüssigem Zucker sozusagen aufzuweichen. A, mixt es sich besser und B, ist er dann nicht zu dominant, was schnell passieren kann. Daraus haben wir, bitte?
Ja, jetzt kommt es vielleicht schon.
Darauf haben wir einen Drink kreiert. Es gibt einen so der großen Prohibitions-Gin-Drinks, das war der Bee's Knees.
Genau.
Und das ist nämlich auch ein Gin Sour, nur der wird statt Zucker mit Honig gemacht. Mhm. Und wir haben ihn auf der Karte als Sparkling Bee's Knees.
Ja, großartig.
Und jetzt könnte man sich überlegen, was Sparkling heißt. Tara, französischer Pärwein namens Champagner. Wird aufgegossen und ist auch einer unserer Top-Seller. Und sehr simpel, aber sehr schmackhaft.
In der Tat.
In der Tat. Also wir sehen etwas Zitronensaft, kalter Champagner, ein bisschen Honig zu Hause und dann verschiedene Alkoholika, Rum, Gin, da geht schon einiges. Da sind also Feiertage schon gerettet. Dann noch vielleicht noch einen Zuckerwürfel und Angostura, dann sind wir schon bei 3-4 Drinks. Die Flasche Debonair kriegen wir nicht, die kostet nicht viel.
Also zu Weihnachten einfach verschiedene Alkoholika zusammen.
Genau. Und dann, wenn wir bei den Klassikern bleiben wollen, ich musste mir das tatsächlich mal ausdrucken. Ja, weil ich habe. Ich hatte das Originalrezept nicht mehr ganz im Kopf. Das Originalrezept. Also Prince of Wales ist so einer der großen, großen Klassiker. Und wir als Le Lion, die Classic Bar vielleicht in Hamburg, so, machen alles falsch, was diesen Klassiker angeht. Und wir machen es mit großem Vergnügen.
Aber ihr macht das richtig falsch.
Wir machen es richtig falsch und es ist uns herrlich egal, weil wir finden, das ist nun mal so. Wir sind da einfach anders aufgewachsen.
Auch in der Berufsschule noch?
Ich glaube, er wurde mir auch so in der Berufsschule beigebracht, wobei ich ihn mit einer leichten Änderung gelernt habe. Ich weiß auch gar nicht, wie er jetzt im Schumann steht. Ich habe vorher gar nicht nachgeguckt.
Stimmt es, dass er von Albert Edward, Prince of Wales, also King Edward VII,
genau,
erschaffen wurde?
Ja.
Wie kommt ein König dazu, einen Cocktail zu? Hat er nichts anderes zu tun? Muss er nicht irgendwie?
Ehrlich gesagt, kriegt die Geschichte nicht zusammen.
Okay.
Das enttäuscht jetzt sehr. Die Bildungsträger werden jetzt zusammenbrechen und irgendwie, wir werden wahrscheinlich Hate-Mails bekommen oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Die Geschichte dazu ist folgende, die das Le Lion betrifft. Und zwar, wie gesagt, es steht, glaube ich, im Schumann so, in der ganzen älteren Literatur, bevor das Internet uns die Wege und die Möglichkeiten eröffnet hat. Früher war im Prince of Wales, wenn man ihn in Deutschland gelernt hat, war das viel Cognac. Mhm. Dann kam Benediktin DOM dazu, dieser französische Kräuterlikör. In einigen Büchern findet man, glaube ich, noch eine Spur Curaçao oder Triple Sec oder Contreau. Das ist ja in gleichen Teilen, also ist es sehr ähnlich. Dann kommt immer Bitter dazu, Angostura Bitter, und das Ganze wird mit Champagner aufgegossen. Und da steht immer Silberbecher. Und fast so machen wir das. So wie wir das gelernt haben.
Also Champagner,
und der Drink kommt hier so an, dass wir können das auch nicht mehr ändern. Also jetzt, wo wir irgendwie dann vor 5 Jahren festgestellt haben, dass das eigentlich falsch ist, was wir machen.
Es gab ja auch mehrere Prince of Wales. Also es gibt ja immer noch Prince of Wales.
Man kann ja einfach sagen. Wir könnten ja behaupten, er kommt von irgendwo. Aber also wir machen ihn mit 5cl, wir nehmen ja diesen Park-Cognac, dann nehmen wir die VSOP-Qualität im Normalfall. Dann kommt da so knapp 2cl Benediktin DOM ins Rührglas, ein paar Dashes Angostura. Wir lassen alles, was Orange Curaçao, Triple Sec, Contour ist, weg. Wir rühren das einfach kalt, geben viel Champagner, also was heißt viel, also 10cl kommen da sicherlich drauf, und geben das dann in einen silbernen Trinkbecher auf Eis. Kommen einige Früchte drauf. Und dann servieren wir das. Der Originaldrink ist nämlich auf Whisky-Basis. Das Original ist nämlich mit Rye und da kommt so ein bisschen Ananas rein, ganz wenig Angostura, ganz wenig Maraschino.
Ananas?
Ja, da wird Ananas mit vermalt im Original. Ja. Ganz ein bisschen Zucker, das wird geshaked und gestrained und dann kommt das mit ganz wenig Champagner und so einer Zitronenzeste wird das. Ich glaube, dass der Drink fantastisch schmeckt. Super Drink. Ohne Frage. Deswegen muss man wahrscheinlich vorsichtig sein, wenn man jetzt auf diesen Drink adaptiert ist und sagt, ich hätte gerne Prince of Wales, wird das Le Lion vielleicht eine große Enttäuschung sein. Ich glaube aber auch, dass wir andererseits unsere Variante sehr geschmeckt. Zumindest haben wir da zu meinem Leidwesen sehr viel von verkauft. Das hat jetzt was mit diesem Kalkulationsfaktor zu tun, warum ich sage zu meinem Leidwesen. Außerdem werden ab und zu die Becher geklaut, was nicht besser macht. Auch da ist es so, wenn man das ganz original machen will, man sieht immer, wir sagen, man hört oft, der Prince of Wales kommt in einen Silberbecher. Das stimmt technisch gesehen nicht so ganz. So ein typischer Silberbecher ist eigentlich falsch. Er kommt eigentlich in einen Silbercake. Es hat immer einen Fuß und ist ein kleines Glas, ähnlich wie so ein Wein- oder Champagnerglas, aus Silber.
Was man so aus diesen alten Mittelalterfilmen kennt und so.
Ja, es gibt das halt in klein und elegant. Ja. Nicht so das Becherchen von Raubritter Kunibert, sondern so ein bisschen die elegantere Version,
okay,
die 100 Jahre später kam. Und
also muss vielleicht da einwerfen, das war, also der war irgendwie 1841 geboren, dieser Prinz Wales, und musste es wohl erfunden haben, bevor er König wurde. Aber es hat irgendwie nur 20 Jahre Zeit, das Ding zu erfinden.
Wie gesagt, ich passe. Das, ich bin bei der Geschichte drauf.
Okay.
Es gab irgendwie dieses Buch Private Life of King Edward, und ich glaube, daran hat man es gefunden oder so. Das Rezept, über das wir jetzt reden. Über mit der
anderen. Das war diese Autobiografie, glaube ich, oder?
Wie auch immer. Ja. Ich muss, also wie gesagt, Prince of Wales ist ein Ring, den wir extrem viel verkaufen. Wir haben ihn lange schon nicht mehr auf der Karte, aber er hat sich so etabliert hier. Wir haben so sehr, sehr viele Gäste, die sozusagen Prince of Wales Fans sind. Ich glaube, das ist wirklich, wenn wir bei dem Thema Hits You with a Remark Every Precision bleiben wollen, die Waffe, das ist das größte Artilleriegeschoss, was hier bestellt werden kann. Ich habe auch, glaube ich, noch keinen erlebt, der drei bestellt hat. Nach zwei raten wir zu Espresso und Canapés. Nochmal so ein Glas Wasser auf Haus. Die Version, wie wir sie mixen, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, man muss dazu wissen, ich bin ja sonst immer ein großer Freund der Classic Bar und versuche das immer sehr dicht am Original, und da machen wir das mal anders. Man muss dazu, wie gesagt, sagen, diese ganzen anderen Geschichten mit dem Rye Whisky, das ist erst seit so ein paar Jahren, hat das die Runde gemacht, ist da erst bekannt geworden.
Also da hat erst jemand diese Autobiografie wieder gelesen und diese Biografie wieder gelesen.
Ich weiß, es ist mir wieder vor 5-6 Jahren einfach mal aufgefallen online. Okay. Und da dachte ich, okay, ich kenne es mal anders. Und dann hat man das mal so nachgeforscht. Und wie gesagt, der gemeine europäische Gast ist, glaube ich, überwiegend noch konditioniert auf diese Variante mit Benediktinerdom und etwas Orange Curaçao. Aber das wäre jetzt tatsächlich so eine Streitfrage.
Aber man könnte hier natürlich auch einfach einen klassischen Prince of Wales bestellen. Und
würde hier natürlich nicht, weil wir keine Ananas haben.
Ach, natürlich, natürlich.
Aber in so komischen Dickie-Schuppen kann man.
Ja.
In fast jeder Bar wird man das machen können. Oder man, weiß ich nicht,
vielleicht kann
muss man so eine Ananas mitbringen. Dann könnten sie nein, ich möchte hier nicht aufrufen zu Bio. Nein.
Herr Bauer, bitte keine Dosenananas, bitte nur frische Ananas und am liebsten auch.
Wie gesagt, das ist einer
der.
Das ist einer der großen Klassiker, Champagner-Cocktail-Klassiker, die wir vielleicht etwas falsch zubereiten oder Oldschool oder Newschool, ich weiß es nicht.
Ich überlege die ganze Zeit, ich habe noch einen Cocktail im Hinterkopf, aber mir fällt weder ein, was drin ist noch. Es war in einem Champagner, es war keiner von den genannten. Ich denke, die ganze Coronation-Cocktail, aber das ist ja kein Champagner.
Was einer der meistverkauften Champagner-Cocktails bei uns ist, und das seit Beginn der Bar, also seitdem wir aufgemacht haben, ich habe ihn gleich auf die Karte genommen, das ist der Old Cuban. Und das ist ein Drink von Audrey Saunders. Von der hatte ich schon, als die Bar eröffnet habe, sehr viel gelesen und gehört. Das ist eine Barfrau, Dame. Dame hört sich mal im Deutschen so komisch an, aber Barfrau finde ich auch komisch. Wie ist denn eine weibliche Bartenderin, eine charmante Frau, die an der Bar arbeitet? Wie auch immer, mittlerweile gehört ihr sogar.
Bartender?
Ja, Bartenderin. Eins der großen, die großen Fragestellungen hinter der Bar. Wie nennen wir die bezaubernden Damen? Wie nennen wir Bettina, Magda, Svetlana? Wie heißen sie mit der Berufsbezeichnung? Ich schon weiß nicht. Also im Deutschen gab es noch so Barmaid, das ist ganz schlimm.
Nein, Barmaid gibt nicht.
Also so,
wie nennt man denn die männlichen Bar?
Bartender.
Ja, dann kann man die auch Bartender nennen.
Oder Barkeeperin?
Ja, warum nicht?
Okay. Auf jeden Fall, Frau Saunders war eine Barkeeperin. Ich kann mich mit dem Begriff nicht anfreunden, aber gut.
Du kannst einfach Barkeeper sagen, weil das mir schon ähnlich unterschrieben wird.
Genau. Und,
war eine Barkeeper.
Ja. Die hat in New York für Furore gesorgt und hat im Jahre 2005 eine berühmte Bar eröffnet, den Pego Club.
Mhm.
Im Jahr 2006 hatte ich dann das Vergnügen, in diese Bar zu gehen. Und ich kannte Frau Saunders noch nicht so wirklich, hatte nur ein paar Bilder von ihr. Ich hatte mal was gelesen über sie. Da war sie noch eigentlich in der Bemelman Bar. Das ist eigentlich so eine meiner beliebtesten Bars in New York. Da muss ich immer, wenn ich da bin, muss ich da einmal hin.
Und
eine wunderschöne trinken? Bar, bitte?
Und was trinken? Geht's da besonders?
Das ist eigentlich ganz egal.
Okay.
Also eigentlich, ich habe da mal einen schönen Artikel, man muss mal Bier, wenn man war, auf dem Bittersblog einmal in die Suchmaske geben. Es ist tatsächlich so, wenn man da so, man muss da, ich bin da gerne am frühen Abend, so 17, 18 Uhr. Dann, also seinerzeit, ich war jetzt auch schon, glaube ich, 3 Jahre nicht mehr da, 4. Da hängt dann immer so das reiche Manhattan-Klientel ab.
Ja, okay.
Das sind so die Herren in den Books Brothers und anderen teuren Anzügen maßgeschneidert.
Booth Brothers.
Ja. Nicht Blues Brothers.
Booth Brothers.
Ja. Booth Brothers. Okay, ja. Stimmt, neues Label vielleicht. Die Booth. Ja. Oh. Vielleicht schneiden wir das raus. Nein. die Booth Brothers. Ich breche zusammen.
Oh Gott.
Oh mein Gott. Ja. Mehr Champagner.
Riecht richtig leicht mit Domain.
Ja, mit den Gläsern. Lalala. Okay. Beermann Bar, ganz toll, muss man machen, meiner Meinung nach brutal teuer. Ist in so einem alten Hotel, super Luxushotel, Carlyle Hotel. Mhm. In der Mitte auch so fensterlos wie das Le Lion.
Dresscode?
Ja, ich glaube irgendwie schon, ansonsten kommt wahrscheinlich.
Also man sollte schon so einen Anzug
sollen wir ihm mal
so
ein Jackett anbieten, ja, oder so. Ich glaube, das läuft dann auch so. mich hat da nie einer angesprochen, ich habe das meist eher, deswegen ja, weiß ich das nicht so. Aber ich würde da mal sagen, könnte sein.
Weil er fügt sich da gut ein.
Genau, und ich habe da so reingepackt. Ja. Ich habe mich so geschmeidig an die Tapete gelegt. Ja, das ist eine relativ kleine Bar, ein relativ großer Raum. Und er heißt Böhmermann, weil der Kinderbuchzeichner Herr Böhmermann hat seinerzeit irgendwie mal ein, zwei Jahre da im Hotel gewohnt und hat dann diese Wandtapeten gemalt. Das ist lustig. Man ist so umgeben von pinken Elefanten und rosa Tierchen und das ist alles so Kinderbuch.
Wozu man sonst erst ein paar Drinks trinken muss.
Genau. Man sieht so ganz wenig Flaschen. Die Bar, so ein paar sieht man, aber eigentlich ist das mehr so, man sitzt in so einem riesen Kinderbuch. Das ist sehr stylisch alles gemacht.
Ironisch, dass Kinder da natürlich nicht rein dürfen.
Doch, ja, in der Halle sind zumindest ein paar. Die sehen aber aus wie aus der kleinen Lord. Also
okay. Und sind die echt oder ausgestopft?
Interessiert. Und ein paar sechsjährige Abgerichte. Auf jeden Fall in diesem Hotel, wie gesagt, Bar ist super. Und dann, als ich da war, war die Frau Saunders schon weg. Da standen da aber auch so zwei ganz abgebrühte alte Barkeeper, was ich richtig cool fand. Die waren so 60, 70 und so mit ihren roten Spencer, so Oldschool Spencer Jackets. Und dann stehen da halt an der Bar diese 65- bis 80-jährigen New Yorkies, die richtig Geld haben. Die also noch schwer im Geschäft sind, die irgendwie jeden Tag zum Dry Martini Lunch auflaufen und noch richtig Oldschool Business machen. Und da so irgendwie, die hängen dann am frühen Abend an der Bar. Und auf den Bänken hinten an den Tischen sitzen so deren Frauen, die sind alle, also sind wahrscheinlich die zweiten Frauen in der Regel, die sind alle so 50, 40 bis 50, so ein bisschen jünger, sehen natürlich alle extrem gut, elegant, gekleidet aus und die trinken alle so, da liegt alles voller Flaschen voll Rosé-Champagner. Man ist so in Champagner-Laune. Und wenn man mal ab und zu das Lager wechselt, ist lustig zu hören, wie die Kerle über die Frauen lästern und die Frauen über die Kerle. Das ist großartig.
Schon
das ist
Klischee. Großes.
Das hat mir sehr viel Spaß bereitet, die Abend. Also ich war da so doch, aber dieser Abend, der war super. Also hat mir sehr viel, ich war am frühen Abend da und dann habe ich halt, dann ist es so lustig, wie die Jungs hängen da halt und die kennen dann den Barkeeper, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Jim Smith, keine Ahnung, irgendwie so Jake. Hm. Und dann mach uns mal einen Martini, dann ist automatisch klar, dass es Wodka-Tini ist.
Ja.
Da wird so die Grey Goose-Flasche immer so mit dem so großzügig, da wird doch nichts gemessen. Da kommt so ein bisschen, das ist alles mit so einer lässigen Gleichgültigkeit, die dann aber, die, weil das fand ich cool zu sehen, dass die Barkeeper haben so eine, um sich so zu schützen, haben so eine Art entwickelt, auch auf dieses arrogante, manchmal vielleicht so ein bisschen oberflächliche Volk nicht so ganz einzugehen und die mit der gleichen Gleichgültigkeit zurückzubehandeln, wie so die 20-Dollar-Drinks da bestellt werden oder 25 oder so. Aber wenn man dann, ich saß in so einem Tresen, hab erstmal auch so ein komisches Ding da gekriegt, aber die waren schon so, was ist das für ein Typ, der zahlt nein und so. Und dann habe ich irgendwie was bestellt, weiß ich nicht, Manhattan mit so einem Wunsch oder Old Fashioned. Irgendwie habe ich so kundgetan,
dann
ich hätte gerne
Blüten. Ihre Augen
genau.
Auf die
und dann sind die aber auch richtig, sieh an, junger Mann. Und dann geben die sich so drei Minuten so Mühe und dann widmen die sich wieder ihren Tipp. Das ist gut. Ich finde das super.
Ja, cool.
Eine coole Bar. Und auch sonst wunderschön, weil da ist ein riesen, ich glaube ein Steinway-Flügel, riesig mitten in der Bar. Da spielen öfter auch sehr berühmte Menschen so ein bisschen Live-Musik. Ist immer toll, Live-Musik. Was so, ich weiß gar nicht, was mittlerweile kostet. Vor ein paar Jahren stand da schon immer so klein auf der Karte, wir erlauben uns freundlich für die Live-Musik $25 extra zu berechnen. Was ganz lustig ist, ich habe das nie bezahlt, mir ist das nur aufgefallen, weil am Nebentisch mal so eine Frau ausgerastet ist oder so ein
Tourist,
so ein Paar, was ich glaube, er hat Wasser getrunken und sie was anderes. Die haben da so eine Stunde gesessen. Dann kam halt die Rechnung irgendwie $70 und die so, hä? Entschuldigung, zweimal irgendwie Musik, 25, 30 Euro. Ich habe das nie gemerkt, weil ich glaube, wenn man, wir machen das so nach eigenem Lust und wenn man so verzehrt, dann sagen die, ja, der muss die Musik
machen. Ja, wenn sich aber zwei Stunden Wasser festhält, dann.
Ja, genau. Ja. Das fand ich eine ganz elegante Lösung, weil sie mich ja nicht getroffen hat. Also, ja. Jetzt schweifen wir ab, wir reden über New Yorker Bars, was aber auch nicht schlimm ist. Bimmelmann war absolut eine Reise wert. Und Day de Groff, die Barlegende überhaupt, der letzte große, oder vielleicht der zweitletzte, ich will Charles nicht ausklären, zumindest Amerika Gentleman hinter der Bar. Der hat mit Audrey Sanders zusammen diese Bar wieder berühmt gemacht. Die hat da gearbeitet und er hat so ein Trainingsprogramm gemacht und die haben so diese Bar, was die Drinks angeht, wieder auf ein ganz neues Level gestellt und dadurch wurde diese Bar halt 2002, 3, 4 irgendwie so richtig berühmt und Audrey Sanders damit und die hat 2002 diesen Old Cuban kreiert. Ich glaube, es war für eine Bacardi-Veranstaltung, bin mir nicht ganz sicher. Oder ob das einfach so war, weil der ist mit Bacardi 8 und ich glaube, die Geschichte deswegen heißt er Old Cuban, weil früher war Bacardi Kuba und deswegen ist das Original mit dem 8-jährigen Bacardi. Und 2005 hat sie ihre eigene Bar gegründet, den Pego Club. Und wie gesagt, 2006 hatte ich dann das Vergnügen, da zu sitzen und habe da Old Cubes getrunken und Whisky Smash. Das war die Inspiration für Gin Basil Smash. Hat mir Brian Miller heißt er gemixt. Der macht mittlerweile so eine coolen Tiki-Partys in New York. War ein cooler Barkeeper. Und was ich lustig finde, wenn man das Originalrezept für Old Cuban, also Old Cuban ist eigentlich das Formular, was wir eben hatten, ein Rum-Sour. Wir nehmen viel alten Rum, wie gesagt, im Original ist 8-jährige Bacardi oder was Vergleichbares. Man nimmt hier dann Limettensaft, weil Limette in der Regel besser zu Rum passt als Zitrone und flüssigen Zucker, Simple Syrup. Das Ganze nimmt man mit einigen Dashes Angostura und dann kommen einige Minzblätter in den Shaker. Das shakt man mit. Dadurch hat man sozusagen einen, sollen wir jetzt sagen, einen gereiften Daiquiri mit Minze oder einen gereiften Mojito ohne Soda oder wie auch immer. Im Grunde genommen ist es ein Mojito, der dann vielleicht mit Angostura mit Champagner aufkommt. Also man hat diese Mischung.
Straight man das wieder raus?
Die shake die kalt, genau. Nimmt einen Double Strain, dass die zerfetzten Minzblätter nicht in das schöne Champagnerglas kommen. Gibt das in Champagnerglas und gießt das mit, sie schreibt hier 2 Unzen Champagner, also nicht zu viel auf.
Wie viel macht da der das Angostura aus?
Ja, wenn man es gut dosiert, gut. Also das gibt halt die Würze. Ein Tropfen schmeckt man nicht, 10 Tropfen wären wahrscheinlich zu viel.
Wie viel ist verlangt? Achso, 2 Dashes.
Ich schreibe 2 Dashes. Ja. Wobei Dash ist ja auch eine große Frage.
Ja, ja, ja.
Wenn ich diese japanischen Dash-Bottle, die in der Winchester Bar, da kann ich dann mal 4 oder 5 nehmen, weil die so fein dosieren, das ist weniger als normaler Dash.
Gleich mein Foto.
Ich verstehe, verstehe. Was in dem Drink interessant ist, wir machen ihn bewusst immer anders, das habe ich schon von Anfang an gemacht, als das Originalrezept. Weil bei uns ist ein Sour immer so, also A, nehmen wir mehr Rum, also im Original sind es 4,5 cl Rum, wir nehmen 6. Und im Originalrezept schreibt sie 1 Unze Simple Syrup und 3/4 Unzen Lime Juice. Das heißt, sie hat mehr Zucker als Lime Juice. Bei uns sind alle Sours eigentlich eher immer umgedreht. Jetzt gibt es so Philosophien in verschiedenen Foren und so, da fragt man sich, ist es vielleicht, weil sie Simple Syrup genommen hat, sehr einfacher Zucker, weil eigentlich ist der Drink damit deutlich zu süß.
Ja.
Wenn man also diese 1 Unze Zucker und nur 3/4 Lime Juice, ist es ein sehr süßer. Wir drehen es um. Also wir nehmen unsere 3 cl ungefähr Limettensaft oder 2,5 und ein bisschen weniger Zucker, sodass es halt wirklich ein erfrischender Drink ist. Das Original scheint ein bisschen süßer zu sein. Also im Original, wir machen es nicht so süß.
Ist sie vielleicht ihr eigenes Sirup-Rezept?
Das weiß ich nicht. Es wird so manchmal geschrieben. Und im Original ist es mit so einer zuckergecoateten Vanille, wie nennt man das? Bohne oder Schote, genau. Ja. Die wird da mit Zucker eingelegt lange und so. Das legt sie da rein. Das machen wir nicht, wenn man so ein Minzblatt drauf. Sieht man eigentlich ganz selten mit dem Original. Dann wird es ja noch süßer, wenn ich dieses Vanillearoma da reinlege. Also ich glaube, dieser Drink ist, also zumindest in Deutschland, ich kriege ihn immer nur so in der Version, wie wir ihn auch machen. Ich glaube, so berühmt, weil wir ihn alle so ein bisschen anders machen als das Original. Das Original scheint er mir sehr lieblich zu sein. Wenn es das Rezept, das Originalrezept ist und wenn, wie gesagt, vielleicht noch diese Vanilleschote, die in Zucker eingelegt wurde, da reinkommt, gibt ja noch ein starkes Vanillearoma ab und auch Zucker.
Und da hast du nachher Vanillezucker.
Also wie gesagt,
interessant.
Ich habe ihn ehrlich gestanden, mir ist es, als ich vor Ort war und ihn von Brian Miller gemixt bekommen habe, nicht aufgefallen, dass er süß ist. Also ich habe ihn eher als erfrischend.
Ja.
Entweder hat er das Rezept für sich geändert oder wie gesagt, das andere oder keine Ahnung, weiß ich nicht.
Heimlich die halbe Unze unter den Tisch
fallen. Muss man mal mit Audrey sprechen. Ja. Oder vielleicht. Oder
mal zu. Okay. Also Vanilleschote ist mir jetzt komplett neu als Salt-Rum-Deko. Habe ich noch nie irgendwo gesehen.
Ja, aber das ist so.
Müsste man mal ausprobieren.
Einer der großen modernen Drinks, die wirklich um die Welt gegangen sind, die man, glaube ich, jetzt schon als, manchmal, wie nennen sie die, Complementary Classics oder also so Klassiker, die jetzt schon, weil man findet sie wirklich auf der ganzen Welt. Old Cuban ist mittlerweile sehr, sehr, sehr verbreitet. Finde man auf jeden Fall. Das ist einer unserer meistverkauften Drinks. Hm.
Ich dachte, ihr seid deutlich älter.
Nee.
Also, was, 2000 wann?
12 Jahre Herzeit.
Nicht schlecht.
Ja, also wirklich um die Welt gegangen. Und ist wirklich ein ganz toller. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall diese Art gereiften Rum in irgendeiner Form. Mhm. Da hilft Gold noch nicht und auch nicht Weißer. Wir haben mal auch Spaß im Boilerman, das haben wir dann eher als Halber, also das haben wir Pink Cuban genannt. Da haben wir Weißen rumgenommen und statt Angostura dann Pichot.
Ja.
Und das Ganze dann im super Originalfall, wenn wir ihn oftmals noch mit Rosé-Champagner auflassen. Das schmeckt toll. Das ist eine tolle Variante. Ist sehr sommerlich, weil diese Pichot, diese Anisnoten, das wird toll. Wir haben das Pink Cuban genannt.
Den werde ich mir mal auf die To-Do-Liste setzen.
Pink Cuban? Mhm. Ja, einfach sozusagen austauschen. Wir haben dann Weißen rumgenommen, Pichot statt Angostura. Mhm. Und
ja. Interessant.
Interessant. Ja. Und dann habe ich vielleicht noch abschließend einen allerletzten Champagner-Cocktail für die Feiertage. Und den habe ich dann, ich bin mir nicht sicher, ob es davor oder danach war, vor dem Pego Club, bin ich nämlich in die Brandy Library gefahren.
Das klingt schon vielversprechend.
Das ist super. Ich weiß nicht, ob es den Laden noch gibt, aber das ist so einer dieser unglaublich coolen, richtig, mir hat das so gut gefallen, diese Classic Bar. Es ist ein sehr großer Laden, es ist eine große Bar. Es war ein toller Barkeeper, Ethan hieß er, ich weiß nicht, ob er noch da arbeitet. Und der Raum ist halt aufgebaut wie eine Bücherei, links und rechts, also ne, diese schweren Ledersessel, aber schon jetzt nicht so alles so dunkel, sondern schon irgendwie Licht. Das jetzt war ein sehr angenehmer Raum, tolles Lichtkonzept. Und dann hatten sie diese riesen, an der einen Wand oder an beiden Wänden, wie so ein L, so eine riesen Bücherregale. Das Lustige waren keine Bücher, sondern nur Flaschen, also Tausende. Also ja, ich glaube, sie kommen auf Tausende. Es waren unglaublich viele uralte Whisky.
So ein bisschen Lebensstern-Style, oder?
Lebensstern ist also so. Ja, stimmt, die haben diese Kabinette. Ja, ja. Nee, da war es wirklich mehr so als Bücherei, wirklich auch mit diesen Schiebeleitern, wie man das kennt, so aus den amerikanischen, so angebaut. Dann ist mal einer hochgerannt, hat die komischen extra teuren geholt und so.
Okay.
Und das war sozusagen auf der Gastseite, nicht hinter der Bar. Ja. Das war, und dann, also ist ein ganz toller Laden. Und damit diese Barkeeper, mir hat das unglaublich gut gefallen. Ist jetzt 6 Jahre her, als ich da war. Das letzte Mal oder 5, weiß ich nicht. Aber dieser Besuch war auch Ende 2006. Und da hat mir Ethan, irgendwie sprachen wir über Bitters, weil er so viele Bitters, das war gerade so die Zeit, wo das Bitter Truth hat angefangen und überall gab es so viele Bitters. Da gab es diese Bitters-Welle und wir kamen auch ins Gespräch über Bitters und dann hat er mir den Seelbach-Cocktail serviert. Ich denke, okay, er sagte, machen Sie Bourbon? Ich sage, klar. Ich weiß gar nicht, welchen Bourbon er genommen hat, der Name Bourbon. Und dann zählt ich so mit, dann nahm er halt Angostura, 1, 2, 3, 4. Ich denke, okay, dann nahm er Pichot, 1, 2, 3, 4. Ich so, wow, das ist ganz schön bitter. Dann Bourbon, dann ein bisschen Contreau. Und dann hat er noch gekühlten Champagner dazugegeben und umgerührt und serviert. Ich glaube, mit Orange Twist serviert. Und sagte er, das ist der Seebach-Cocktail. Hab ich... Also super. Ich weiß leider nicht, welchen Bourbon er genommen hat. Ich habe es dann öfter von, wen benutzen ihn noch, wir machen ihn auch hier in der Bar. Und wir haben dann geguckt, was ist der Seebach-Cocktail? Und er ist benannt nach so einem alten Hotel. Ich glaube, es war das Seebach-Hotel 1917 in Louisville. Ja. Und da war er ewig lange verschwunden. Und irgendwann in den 90er Jahren, 1995, vielleicht ist es richtig, gab es irgendeinen Manager, der das Hotel ist, wurde umgebaut, wieder Vordermann geworden. Der hat irgendwie in alten Büchern diese Rezepte gefunden. In alten Zeitungsartikeln. Irgendwo hat er das alte Seebach-Rezept gefunden, hat das wieder berühmt gemacht und dann war, ich glaube, Gary Regan und seine Frau waren da mit ihm kennengelernt und haben darüber geschrieben und dadurch ist er sehr berühmt geworden. Mittlerweile kriegt man ihn eigentlich von jedem halbwegs so an Drinks interessierten Barkeepern serviert. Und das Originalrezept verlangt nach 7 Dashes Bitter Angostura und 7 Dashes Bitter Pichot. Und welche? Auch wenn man es mit 7 macht, wir machen es, glaube ich, mit 6. Ich glaube, wir sind da irgendwie, bei uns müssen 6 sein.
Was für Dashes? Also kleine, große?
Aus den normalen Dashbuddel.
Okay.
Also aus diesen, wenn man eine Angostura-Flasche nimmt oder eine Pichot-Flasche, da kommt schon ordentlich was raus. Aber schmeckt. Also ich glaube, im Original haben sie kräftigen White Turkey Bourbon genommen, irgendwas mit 4%, 50, 60, ich weiß nicht, welche Abfüllung es da gerade gab. Und das gerührt, wie gesagt, ein bisschen Curaçao dazu oder Orange Curaçao oder Triple Sec oder Contreau. Mhm. Und dann Champagner aufgießen und servieren. Also erst alles kalt rühren und dann mit kaltem Champagner aufgießen, einmal umrühren und servieren. Und Seebach-Cocktail, fantastischer Drink. Das ist dann eigentlich schon eher so After-Dinner. Das ist auch toll. Ich glaube, da ist auch, ich meine, gut, der Bourbon ist stark, der Bitters ist stark, aber ich da den Champagner rausschmecke. Mhm. Weiß ich nicht.
Wie viel Schirm eigentlich sollte?
Naja, ich weiß gar nicht, was im Originalrezept
steht. Also das heißt aufgießen, ne?
Oder? 4 Ounces schreibt Gary Wegen, glaube ich, im Originalrezept. Mhm. Das wären also schon eine ganze Menge. Aber es ist ja auch, sind 3/4 Unzen Bourbon drin, 1/2 Unze Cointreau, 7 Dashes Angostura Bitter, 7 Dashes Pichot Bitter, 4 Unzen Chilled Brut Champagne und ein Orange Twist for Garnish. Pour all of the ingredients in the order given into a champagne flute at the garnish. Guck mal, ihr macht es gar nicht, ob es falsch. Wir machen es falsch, wie immer. Wir mixen das alles vorher in das Kalt und geben es dann mit dem Champagner in die Flüte. Er gibt alles in die Flüte und dann muss die Kühlung des Champagners sozusagen reichen.
7 Dashes in 0,01 und so.
Herr Bauer, das macht mir Angst.
Es gibt Leute, die sowas behaupten und ausrechnen.
Herr Bauer, was ist denn der Lieblings-Champagner-Cocktail des Herrn Bauer? Gibt's einen?
Ich würde sagen, der Sparkling Wiesn ist tatsächlich.
Okay.
Das ist all around der.
Super.
Also der nicht öftesten hatte.
Gin, Honig, Zitrone, Shake.
Und bei der Seebach liegt es auch ganz spannend. Das noch nicht.
Ich merke schon, das wird heute Abend 18 Uhr an der Bar.
Ich frage mich auch gerade, also Seebach ist doch irgendwo in Mitteldeutschland, glaube ich.
Keine Ahnung.
Ist auf jeden Fall ein Luftkurort. Oder nein, Kurort. Ich weiß nicht, ob es ein Luftkurort ist. Ob das danach benannt ist oder ob das da Auswanderer aus Seebach irgendwo da hinten in dem County jetzt gegründet haben.
Ja, also das wären so meine, eine kurze Geschichte der Champagner-Cocktails, die wir hier sehr häufig servieren im Lulio. Wahrscheinlich habe ich 2 vergessen, fällt mir noch wieder ein. Reichen wir nach. Ja, aber ich glaube, im Groben ganz normal, wie gesagt, da sind Champagner-Cocktails, also gerade die, die wir auf der Karte haben, sind immer sehr starke Seller. Machen einfach viel Spaß, wahrscheinlich jetzt zu den Feiertagen noch ein bisschen mehr.
Champagner und Honig ist auch wie gemacht für,
genau,
für Weihnachten.
Ja. Ich glaube, wie gesagt, wenn man die Drinks dementsprechend umgestaltet, dass man ein bisschen sorgfältig ist, kann durchaus der Champagner entscheidend sein. Sicherlich muss es bei einem, da gibt es jetzt ganz viel Philosophie, und man sagt, da muss doch kein Champagner rein, das reicht.
Das ist ja meine nächste Frage gewesen, ob man, oder wonach.
Nein, wir nennen sie mal Sparkling, das muss man nicht. Wie gesagt, ich mag dieses, gerade in der Bar, ich mag dieses Champagner-Thema.
Klar.
Ich finde, es gehört dazu. Champagner ist wie die Bar, hat so eine unterschwellige Dekadenz und es muss so ein bisschen sein, sonst ist es irgendwie auch langweilig.
Aber so für zu Hause kann man sich auch einen schönen
Mixer-Sekt zu Hause aussuchen. Natürlich kann man. Da wird es sicherlich ganz tolle geben, die da genauso gut funktionieren. Vielleicht gibt es sogar einen Prosecco auf der Welt, der da funktioniert. Ich weiß es nicht. Vielleicht.
Ein Cremon?
Vielleicht
ein Prosecco?
Genau. Oh, Cremant, genau. Nein. Irgendwie sowas werden wir finden. Wir wünschen, oder ich wünsche, oder du wahrscheinlich auch.
Ich sag's
also mal für wir. Also wir wünschen also sowas von. Wir wünschen viel Spaß beim Nachmixen. Ich würde sagen, wir trinken jetzt unsere Flasche Lancen Extra Age Brut Blanc de Blanc, die ob des hohen Preises ich sehr empfehlen möchte zu kaufen, weil ich finde, sie ist es wert. Sicherlich vielleicht dann doch nicht im Champagner-Cocktail, sondern die eher pur. Oder erst damit anfangen und dann nochmal so ein French 75 hinterher damit. So zu zweit. Wir könnten uns jetzt noch einen machen, die Flaschen halb voll.
Ja,
also, ne? Achso, ich schenke mal einen ein. Oder wir machen jetzt mal so. Cheers.